eine Jahreslosung sich anzuschauen, die für ein ganzes Jahr gelost wurde. Was kann so eine Jahreslosung aussagen zu dem, was kommen wird und keiner von uns weiß es? Was kann die aussagen? Was kann die meinen? Was kann die mir sagen? Und doch haben wir immer wieder den Eindruck, dass gerade auch solche Losungstexte in eine 12 hineintreffen, wo man es nicht gedacht hat. Das ist einige Male schon so gegangen, mir jedenfalls ist das einige Male so gegangen. Gerade in den letzten Wochen war bei den Losungen immer wieder die Rede davon, dass wir den Flüchtlingen, dass wir den Obdachlosen helfen sollen, den Leuten, die nicht wissen, wo sie ihr Haus, wo sie ihren Kopf hinlegen sollen und so weiter. Wer das mal in den letzten Dezember und Ende Novemberwochen sich einmal anschaut, es ist verblüffend. Wir haben wieder so eine Jahreslosung, mit der wir erst einmal zurechtkommen wollen und müssen, dürfen. Jesaja 66, Vers 13. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Wir haben Trost nötig. Offensichtlich hat Gott den Eindruck, dass wir das bitter nötig haben, so einen Vers uns zu sagen. Ermutigung. Vielleicht nicht unbedingt die Neujahrsansprache unserer Kanzlerin, wir schaffen das, aber es ist schon sehr verblüffend ähnlich. Traut euch nicht zu wenig zu. Die derzeitige Lage in der Welt gibt uns nicht allzu viel Grund, getröstet zu sein, sondern doch eher mit vielen Fragen in das neue Jahr hineinzugehen. Die Flüchtlingslage, das Abschlachten von Menschen durch IS und Boko Haram und Al-Qaida und wie sie alle heißen im Namen irgendeines Gottes und dann Menschen umbringen, das macht einen schon fragend. Hoffentlich kommt das nicht hierher und plötzlich stehen sie auch hier vor der Tür. Terror in Paris, Terrorwarnung gestern, vorgestern in Brüssel und München. Diese Probleme scheinen unlöslich. Wie soll man damit umgehen? Das kann einem schon unter die Haut gehen, Herr. Wohin soll das führen? Sich dieses Wort Gottes dann sagen zu lassen, tröstet, ich tröste dich, wie deine Mutter dich tröstet. Ich stehe an deiner Seite, ich nehme dich in meine Arme. Das Jahr 2015 hat uns schon verunsichert, hat uns erschüttert. Das neue Jahr fordert uns schon auch heraus. Trost ist notwendig, damit man diese Sorgen, diese Ängste nicht herrschen lässt. Trost ist wichtig, notwendig, notwendig. Um das, was da in meiner Seele mit all den Dingen, die auf mich zukommen, in richtiger Art und Weise umgehen zu können, sich davon nicht beherrschen zu lassen. Ich bin dein Herr, spricht der Herr. Nicht die Sorgen, nicht die Nöte, die von vorne kommen, sondern ich stehe dir. Von hinten, von der Seite, von oben und von unten bei und trage dich. Zu mir kannst du kommen und dich bei mir ausweinen. Sorge und Ängste. Sorgen und Ängste sind ja schon auch ein sinnvoller Schutzmechanismus. Natürlich ein gewisser Schutzmechanismus. Das Hochkommen von Anfragen und Befürchtungen des Verstandes in irgendeiner Gefahrensituation ist eine ganz wichtige Sache. Verbunden mit einer gewissen emotionalen Aufregung. Jemand, der keine Angst empfindet, ist nicht stark, sondern ist stark in Gefahr. Ihr kennt wahrscheinlich auch den mit Augenzwinkern erzählten Witz von den drei hübschen Damen, die durch die Wüste marschieren und die Brünette ärgert den Löwen. Und sie laufen dann so lange, bis er dann hinter uns her oder hinter ihnen herläuft. Und sie zwitschern dann alle auf eine Palme, nur die Blonde steht unten und sagt, ich habe keine Angst, ich war es ja nicht. Angst und Sorgen, dass man sich gewisse Ängste macht, das hat ja einen gewissen Schutzmechanismus, sonst reagiert man in gefährlicher Situation völlig falsch, völlig irrig, völlig dumm. Ich war es ja nicht, natürlich, aber der Löwe wird sich darum nicht kümmern, ich war es ja nicht. Angst hat einen ganz wichtigen Schutzmechanismus und Schutzfaktor für mich und meine Existenz, für mein Leben. Es darf nur nicht überhand nehmen. Ich darf nicht blauäugig in die Zukunft hineingehen und sagen, es kann mir nichts passieren. Das sicherlich nicht, aber die Angst darf nicht mein Ratgeber werden. Ratgeber und Schutz ist jemand anderes. Und das muss man schon auch fein voneinander unterscheiden, sonst wird es ein wenig durcheinander und kommt ins Trudeln. Angst hat schon einen Schutzmechanismus und wichtige Funktion. Aber sie darf eben nicht überhand nehmen. Wohin geht man, wenn man Angst hat? Natürlich zur Mutter. Das hast du als kleines Kind gemacht, wenn du eine Mutter hattest. Sicher, es gibt auch Situationen, da hat man keine Mutter, da geht man vielleicht zur Oma oder zur Tante. Aber von dieser Situation her, wohin würde man gehen als kleines Kind, was nicht mehr kann oder was irgendwo gefallen ist oder was auch immer? Natürlich zur Mutter. Wohin denn sonst? Und es ist schon interessant, dass sich Gott dieses Bildes annimmt und sagt, ich bin wie eine Mutter zu dir. Die eigene Mutter. Es steht ja noch ein Wort davor, den seine Mutter tröstet. Natürlich hat meine Frau auch immer mal wieder andere Kinder auf dem Arm gehabt. Aber wenn die eigenen Kinder geweint haben, war es was ganz anderes. Natürlich hat man auch andere Kinder getröstet, selbstverständlich. Aber bei den eigenen Kindern ist es schon was anderes. Und deswegen macht Gott das in diesem Vers auch deutlich. Wie deine Mutter dich tröstet, so tröste ich dich. Du kannst zu mir kommen in jeder Situation, gerade in den schwierigen, in den problematischen Situationen kannst du zu mir kommen. Ein schönes Bild. Und dieses Bild nimmt mich ja mit hinein. Das ist ja nicht nur eine Aussage über Gott, sondern es ist ja eigentlich auch eine Aussage über mich. Ich bin plötzlich das Kind, was zu seiner Mutter kommen darf. Gott definiert mich als Kind Gottes sofort in dieser Situation. Du bist mein Kind, du hast ein Recht darauf zu kommen. Komm, auf geht's, trau dich. Ein Kind kommt aber nicht nur zur Mutter, wenn es Ängste hat, sondern gerade auch, wenn es Schmerzen hat. Beim Spielen, beim Toben ist irgendwas passiert, es tut weh, die Tränen, Geschrei ist ausgelöst, es kommt, es läuft, es schreit so lange, bis die Mutter gefunden ist. Ein Vater würde vielleicht so sagen, stell dich nicht so an, zeig mal her, so schlimm ist das ja nicht. Hör auf zu weinen, geh wieder spielen. Ein Vater würde damit sicherlich ein wenig anders umgehen. Vielleicht würde er auch sagen, siehst du, habe ich es dir doch gesagt, auf den Baum sollst du nicht klettern, du bist ja selbst schuld. Du bist selbst schuld und jetzt brauchst du auch nicht erwarten. Ich habe dir gesagt, du sollst da drauf nicht klettern. Du sollst dieses scharfe Messer nicht anpacken. Du sollst deine Hand nicht auf die Herdplatte legen. Ich habe dir doch gesagt, das tut weh. Jetzt brauchst du auch nicht weinen, zu mir zu kommen. Trost brauchst du von mir nicht zu erwarten. Basta. Ein Vater ist ein bisschen überzeichnet, natürlich. Aber ein Vater würde vielleicht etwas anders damit umgehen. Wenn das Kind kommt und sagt, der hat mich gehauen, würde wahrscheinlich der Vater das Kind immer noch nicht in den Arm nehmen, sondern das weinende Kind an die Hand und sofort zum anderen Kind, was hast du mit meinem Sohn gemacht? Eine Mutter würde das Kind erstmal in den Arm nehmen und sagen, komm erst mal her und dann schau mal, was daraus wird. Der Vater würde die Situation so oder so hin aufnehmen oder auflösen, aber sein Kind in den Arm nehmen. Es ist interessant, dass Gott sagt, ich bin wie eine Mutter. Ich nehme dich erstmal in den Arm, du darfst dich ausweinen, egal was gewesen. Natürlich würde die Mutter aussagen, was ist denn passiert? Hand auf Herdplatte, ich hab's dir doch gesagt. Aber er dürfte erstmal kommen, ob es jetzt Junge oder Mädchen ist, es dürfte erstmal kommen, das Kind. Ich bin wie eine Mutter und nehme dich in den Arm, du darfst kommen. Das ist keine Aussage feministischer Theologie. Gott ist Mutter, Gott ist Frau. sondern es macht deutlich, wie Gott sein Verhalten definiert uns gegenüber, wie Gott sein Verhalten sieht uns gegenüber. Du darfst erst mal kommen, die Mutter analysiert dich nicht erst mal, sondern nimmt dich erst mal in den Arm. Du darfst weinen und darfst schwach sein und mach dir nicht sofort irgendwelche Vorhaltungen. Natürlich, der Lernprozess müsste natürlich nach dem Trösten einsetzen. Entweder ist es das scharfe Messer oder ist es die Herdplatte oder ist es der hohe Baum oder so irgendwas. Und wenn das Kind zum zweiten, dritten, vierten, fünften Mal das Gleiche tut, müsste spätestens dieser Lernprozess einsetzen. Trösten. Trösten ist nur eine Sache. Ein Lernprozess, den in Gang zu schieben, das wäre schon auch Aufgabe von Vater und auch Mutter. Trösten. Was kommt nach dem Trösten? Der Lernprozess. Ja, sicher, natürlich. Das kommt dann auch. Aber die Mutter kümmert sich erstmal um das Kind, um die Wunde, zeig mal her, pustet drüber, Pflaster drauf. Vater oder Mutter, Vater und Mutter, beides ist biblisch. Lässt sich nicht gegeneinander ausspielen. Hier ist es Gott wichtig, im Text im Jesaja deutlich zu machen, dass Gott sein Volk erstmal zu sich ruft, kommt erstmal her und weint euch aus, Klagemauersituation, kommt erstmal und weint, ihr dürft weinen. Ihr dürft das, was da gewesen ist und was geschieht, auch als Not, als Leid wahrnehmen. Gott als Mutter. Eine Mutter hat ein Kind lange unter ihrem Herzen getragen. Deswegen ist das Kind dem Herzen der Mutter auch so nahe, bis ins Erwachsenenalter. Die Mutter hat das Kind lange ausgetragen, unter ihrem Herzen getragen. Eine ganz andere Beziehung ist da gewachsen, auch vom Kind in Richtung Mutter. Gott macht deutlich, dass er eine Beziehung zu uns hat. Dass es nicht nur um das Thema bezahlen oder nicht bezahlen, um das Thema hast du Schuld, musst du dafür bezahlen, hast du keine Schuld, kannst du kommen. Beziehung ist etwas anders, als dass man irgendwas bezahlen muss, als dass man, du gehst ja nicht zum Kaufmannsladen, wenn du zu deiner Mutter gehst, musst du bezahlen, einmal dicke drücken, 5 Euro oder so irgendwas. Sondern da ist eine Beziehung gewachsen, da ist etwas gewachsen zu dir und zu mir. Gott möchte, dass wir das wahrnehmen, dass er eine Beziehung hat zu uns und nicht nur aufrechnet, wie viele Sünden hast du da getan, wie viele gute Taten hast du da getan, darf er kommen, darf er nicht kommen, naja. Das Bild hier redet von was ganz anderem, redet nicht von irgendeinem Kaufmannsladen, wo man das eine oder andere kaufen muss oder sich bei Gott erkaufen muss. Die eigene Mutter, sie hat mich unter ihrem Herzen getragen. Gott hat eine Beziehung, eine Nähe zu mir. Das heißt, wenn das Kind kommt, wenn ich zu Gott komme, kann ich an diese Beziehung sofort anknüpfen. Die ist nicht abgerissen, die ist vielleicht gut in die Jahre gekommen. Wenn ich dann später oder früher zu meiner Mutter nach Hamburg gefahren bin, natürlich, da waren viele Jahre dazwischen und doch war es meine Mutter. Sie hat immer bestimmte Fragen gestellt. Wir haben vor kurzem noch über manche Sachen, muss ich ja jetzt nicht erzählen. Man merkt, sie hat sie dich überhaupt erwachsen werden lassen? Wie ist das mit deinen Unterhosen? Wie ist das mit deinen Strümpfen? Hast du einen? Also, es ist eine andere, es ist eine Beziehung und es ist wichtig. Und es ist hochinteressant, wenn Gott sagt, ich bin so jemand für dich. Heißt aber auch, behandle mich nicht wie einen, der im Kaufmannsladen steht. 5 Sünden hierfür, 3 Vaterunser und so irgendwas. Darf ich zu Gott kommen, dann muss ich aber erst, du darfst sofort kommen. Aber dann komm auch. Ausweinen kann man sich nur im Arm dessen, zu dem man dann auch hingelaufen ist. Ja, wie denn sonst? Tu's doch, geh doch hin. Da ist eine Beziehung gewesen und gewachsen. Gott hat eine Beziehung zu dir und er möchte, dass du diese Beziehung für dich nutzt. auslebst, darin zu Hause bist, dich nicht irre machen lässt daran. Innerlich verbunden. Meine Situation lässt Gott nicht kalt, weil sein Herz mir gegenüber offen ist. Er kennt meine Sorgen, er kennt meine Schmerzen. Er kann gut nachempfinden, was ich empfinde, wenn es mir weh tut. Es tut ihm auch weh. Und er leidet mit dem, was du da so tust. Er leidet mit dem, was du da so tust. Damit darf ich zu ihm kommen. Nun ist dieser Text herausgelöst. Tatsächlich, das, was wir vorhin gehört haben mit Jesaja 40, findet sich in schärferer Form noch in Jesaja 66. Und von da ist es immer gut, so einen einzelnen Vers, aus dem er herausgelöst wurde, aus dem Zusammenhang dann doch auch wieder hineinzutun in diesen Zusammenhang. Und das möchte ich mit euch auch machen und Jesaja 66 ein paar Verse davon lesen. So spricht der Herr: Der Himmel ist mein Thron und die Erde mein Fußschemel, und ihr wollt mir ein Haus bauen? An welchem Ort soll ich mich denn niederlassen? Ich habe doch alles geschaffen, Himmel und Erde kommen aus meiner Hand. Dennoch achte ich auf die Menschen, die in Not sind. Ja, ich kümmere mich um die Verzweifelten, um alle, die voll Ehrfurcht auf meine Worte hören. Aber die Opfer von Menschen, die eigene Wege gehen, verabscheue ich. Denn als ich sie rief, hat mir keiner geantwortet. Ich habe mit ihnen geredet, doch niemand hat mir zugehört. Lieber haben sie getan, was ich hasse, und sich für das entschieden, was ich verabscheue. Hört nun, was der Herr euch sagt, die ihr voll Ehrfurcht auf seine Worte achtet. Die Menschen eures eigenen Volkes hassen euch und stoßen euch aus, weil ihr zu mir haltet. Ständig spotten sie, soll der Herr doch seine Macht zeigen und euch helfen, damit wir euch endlich einmal wieder fröhlich sehen. Es kommt die Zeit, da werden diese Spötter in Schimpf und Schande dastehen. Kann eine Frau ein Kind gebären, noch ehe die Wehen über sie kommen? Kann ein ganzes Land an einem Tag zur Welt kommen? Wird ein Volk in einem Augenblick geboren? Ja, Zion wird es so ergehen. Kaum spürt sie die ersten Wehen, schon sind ihre Kinder da. Warum sollte ich diese Geburt erst einleiten und im letzten Moment noch verhindern? Freut euch mit Jerusalem. Jubelt über diese Stadt. Früher habt ihr um sie getrauert, doch jetzt dürft ihr singen und jubeln vor Freude. Lasst euch von ihr trösten wie ein Kind an der Mutterbrust. Trinkt euch satt, genießt die Pracht dieser Stadt. Denn ich, der Herr, sage euch, Frieden und Wohlstand werden Jerusalem überfluten wie ein großer Strom. Ich lasse den Reichtum der Völker hineinfließen wie ein nie versiegender Bach. Und an dieser Fülle dürft ihr euch satt trinken. In dieser Stadt werdet ihr euch wie Kinder fühlen, die ihre Mutter auf den Armen trägt, auf dem Schoß nimmt und liebkost. Ich will euch trösten wie eine Mutter ihr Kind. Die neue Pracht Jerusalems lässt euch den Kummer vergessen. Wenn ihr all das seht, werdet ihr wieder von Herzen fröhlich sein und neue Lebenskraft wird euch durchströmen. Ein Text, da ist vom Trost Gottes die Rede. Und das kann man ganz persönlich nehmen, für sich persönlich. Aber aus dem Zusammenhang wird deutlich, dass dieser Text Israel trösten soll, Jerusalem trösten soll. Die Situation ist tatsächlich, dass sie den Tempel schon wieder hergestellt haben. Woraus? Aus Trümmerstein, aus den Resten, die da vor ihnen lagen. Sie haben versucht, wieder einigermaßen den Tempel zusammenzuzimmern, das, was die Babylonier auseinandergeschlagen haben. Ein jüdischer Text. Was geschieht? Die Realität holt die Leute ein. Es geht nicht alles so schnell von der Hand, wie man sich's erträumt hatte. Man muss kämpfen. Mit sich und seiner eigenen Faulheit, mit den Nachbarn, mit den Feinden, mit den Steinen, die alle kaputt sind. Es hat ja doch alles keinen Zweck. Und jetzt fangen die ersten Leute schon wieder an, in dem frisch erbauten Tempel Götzenopfer darzubringen für andere Götzen. Und die Frommen, die das Wort Gottes ernst nehmen, die schlagen die Hände über dem Kopf zusammen. Das war doch genau das, warum Gott uns ins Exil geschickt hat. Und jetzt fangen die schon wieder an. Es hat alles keinen Zweck. Lasst uns das beenden und abziehen. Und die Leute, die frustriert sind, haben sicherlich viel Grund zum Spotten. Ihr seid die Leute Gottes, guckt euch daran. Fröhlich seid ihr ja nun nicht gerade. Ihr seid frustriert. Wir sind fröhlich, weil wir gerade vom letzten Gelage kommen, aber ihr? Was für eine Situation für Fromme, die an Gott festhalten und sagen, jawohl, dieser Tempel, dieses mickrige Ding, wird Tempel sein. Gott wird hier wohnen. Na, euer Gott ist aber groß. Nicht mehr anständige Steine kann er für euch herbringen. Es ist schwierig, wenn unser Glaube mit Realität auseinanderfällt. Was sollen wir denn sagen, wenn das, was wir glauben, noch nicht Realität geworden ist? Wenn in unserem Leben manche Dinge so schief sind und wir reden von einem Gott, der alles begradigt, möchte man dann nicht lieber die Hand auf den Mund legen und sagen, hoffentlich haben nicht zu viele Leute mitgekriegt, dass ich fromm bin und an irgendwie den da oben glaube? Am liebsten lasst uns doch mitmachen mit den Götterverehrern, die jetzt hier leben. Welche verehrt ihr? Welche Götter? Machen wir halt mit, was soll's? Unser Gott ist irgendwie auf der Strecke geblieben, eingeschlafen wahrscheinlich, er tut nichts. Das ist schon schwierig für diejenigen, die an Gott festhalten, in so einer Situation. Und wenn man sich versucht, hineinzudenken in diese Zeit, da kann man schon frustriert werden, da kann man schon an der Realität, an der Vorfindlichkeit der Existenz zerbrechen und alles am liebsten hinschmeißen. Es ist mir zu schwer und es ist mir zu schwierig und ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll und meine Kinder glauben mir sowieso nicht. Lasst uns das alles abbrechen. Und dann diese Verheißung, dann dieses Trösten Gottes. Dann dieses Trösten Gottes. In diese Situation spricht Gott dieses Wort. Ihr werdet getröstet werden an der Pracht Jerusalems. Na, das war doch das, worüber sie gerade so traurig waren. Es ist doch keine Pracht. Schutthaufen mit ein paar zerschundenen Steinen zum Tempel zusammengeschichtet. Bei Gott dranbleiben und sich nicht irre machen lassen, ist schwierig. Am letzten Sonntag haben wir eine Predigt gehört über Herodes, der den Tempelplatz mächtig und prächtig ausbaut. Wo es ein Vorbild, man redet, also einige Ausleger sagen ja, das ist der größte Tempelbau in der damaligen antiken Welt gewesen, Jerusalem. Es wird Tatsache werden, es wird geschehen. Und wenn man so will, das Geld der Fremden ist gekommen, um dieses Ding zu bauen. Und die Römer haben wahrscheinlich auch einiges davon finanziert. Wann Gott das eine und das andere in die Realität nimmt, steht manchmal nicht in unserer Hand. Und doch wird er es tun. Und dieser ganze Vers wird auch umgedreht und wird gesagt, diejenigen, die über euch spotten, die werden dann in Schimpf und Schande dastehen. Sie werden diejenigen sein, die dann die Hand vor ihrem Mund haben, weil sie vielleicht auch den Mund nicht mehr aufkriegen, weil sie das sehen, was euer Gott, was ich getan habe für euch. Ich habe mich in der Vorbereitung dann erinnert daran, dass die Jünger Jesu davor sitzen, wahrscheinlich auf dem gegenüberliegenden Berg und sie Jerusalem anschauen und auch den Tempelplatz und dann staunen und Jesus gegenüber sagen, Herr, schau doch die Pracht des Tempels und des Tempelplatzes. Und Jesus dann wieder einen Schritt weiter geht und sagt, hier wird aber demnächst kein Stein mehr auf dem anderen bleiben. Man würde gerne das, was Gott an Pracht und Herrlichkeit hier auf Erden macht, festhalten. Und dann geht Gott wieder einen Schritt weiter, geht mit seinem Volk Israel wieder einen Schritt weiter, weil wieder Dinge passiert sind, die nicht okay sind. Ja, man kann irre werden am Reich Gottes, auch an sich selber. Denn man ist selber ein Teil davon und steuert seinen Teil der Schuld und Sünde dazu. Was wird werden, Herr? In diesem Predigttext stehen zwei Nebenbemerkungen drin und ich habe es ja immer so mit den Nebenbemerkungen. Man nimmt so einen Trostvers, der über das ganze Jahr ausgespannt ist und sagt, jawohl, das ist ein Trostvers für mich. Gott tröstet mich. Mit dem Nebensatz, egal was ich mache. Egal wie ich denke, egal wie ich handle, egal was ich mache. Und genau das steht ja hier nicht drin. Es werden die getröstet, die ihr euch an mich haltet. Die bei Gott festhalten. Und diejenigen aus dem Volk Gottes, die anfangen zu spotten, weil sie selber mit ihrem Glauben nicht mehr zurechtkommen, dann auch noch die anderen Gläubigen verspotten und ihnen das Leben schwer machen, werden als Ungetröstete dastehen. Ich habe mir gedacht, dann steht Gott fast wie ein Vater da. Habe ich dir nicht gesagt, du sollst keine Götzenopfer mehr, jetzt kannst du zum Trost, brauchst zu mir nicht kommen. Wie ein Vater. Ist doch interessant, zu den einen ist Gott wie eine Mutter, zu den anderen wie ein Vater. Die Elternschaft zu den Juden wird nicht aufgegeben. Aber es steht in diesem Text sehr wohl drin, dass Gott schon auch, hab ich dir nicht gesagt, und jetzt musst du die Schmerzen auch tragen. In diesem Text steht kein Blankoscheck, egal was du machst, Gott wird dich immer trösten. Und wenn du beim Sündigen dir auf den Finger haust, ich werde dich ganz egal, ich tröste dich. Das steht da nicht drin. Es ist schon abhängig davon, ob du bei Gott bleibst oder an seinem Willen festhältst oder ob du sagst, das hat ja doch alles keinen Zweck und anderen Gläubigen noch das Leben schwer machst. Das steht hier nicht drin. Die Verheißung des Trostes ist für die, die mit ihrer Hoffnung an Gott festhalten und die werden getröstet. Und denen wird gesagt, ihr könnt schon jetzt anfangen zu jubeln, obwohl sie noch gar nichts sehen. Aber ihr glaubt, eure Hoffnung ist noch nicht kaputt. Ihr könnt jetzt schon anfangen zu jubeln, denn es wird geschehen. Und wenn ihr es nicht seht, dann sehen es eure Kinder und Kindeskinder. Jubelt schon mal im Vorwege. Es ist interessant, wie Gott mit seinem Volk umgeht. Den einen wie ein Vater, den anderen wie eine Mutter. Jerusalem wird prächtig sein. Ja, das ist tatsächlich passiert. Heute ist Jerusalem immer noch da. Ein Zeichen für die Völker. Es ist interessant, dass dieses Trostwort und auch dieses Trostwort aus Jesaja 40 festgebunden ist an Jerusalem. Warum denn immer die Juden? Warum denn immer Jerusalem? Kann es nicht mal was anderes sein? Wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass Gott seinen Segen angeknotet hat an dieses Volk. Wir sind eingepfropft. Angeknotet und eingepfropft in das Volk Gottes Israel. Das heißt nicht, dass man alles, was in Israel passiert, für das Nonplusultra halten muss. Gerade dieser Text macht ja deutlich, kaum haben sie den Tempel neu zusammengestrickt, dann fangen die Ersten wieder an mit Götzenopfer. Das ist zum Mäusemelken. Frommes Volk, Volk Gottes, warum machen die das? Das ist Realität. Und doch steht Gott zu diesem Volk und seine Verheißungen werden an der Stelle eingehängt. unser Verhältnis dem Volk Gottes gegenüber entscheidet über das, was Gott uns als Segen gibt. Ob wir wollen oder nicht. Israel. Ganz am Anfang des Textes steht, dass Gott Demütige und Mühselige segnet. Das hat mich erinnert an ein Wort Jesu. Mühselige und Beladene, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich will euch erquicken. Das scheint hier in Jesaja 66 fast wortwörtlich, ganz, ganz ähnlich dazustehen. Als ob Gott rhetorisch gerade die Faust erhebt und sagt, was macht ihr da eigentlich, dieser Tempel, da wohne ich nicht in der Welt, und ihr sagt, da soll ich drin wohnen, und dann lasst ihr andere Götter da feiern. Nicht? Gott erhebt gerade seinen Arm und dann sagt er, aber dem Demütigen bin ich gnädig. Und seine Hand geht wieder runter. Lest mal den Text mit diesem Bild im Hintergrund. Als ob der Zorn Gottes schon wieder hochkocht. Und dann dieser Vers 3. Aber dem Demütigen bin ich gnädig und dem Verletzten will ich helfen und ihn verbinden. Und dann kommt ein ganzer langer Vers an Hilfestellung für Menschen, die mit ihrer eigenen Kraft nicht mehr zurechtkommen. Hochinteressant, sich das durchzulesen. Was kommt nach der Tröstung? Nach der Tröstung kommt ein Lernprozess. Jedenfalls bei meinen Kindern war das, meistens jedenfalls, immer mal wieder, jedenfalls manchmal. Aber das ist ja so. Der Lernprozess geschieht bis zu dem Moment, wo du gelernt hast. Und wenn du deine Hand zum zweiten Mal auf eine Herdplatte legen musst, dann brauchst du das wohl. Und wenn das zum dritten Mal passieren muss, weil du diesen Lernprozess einfach nicht willst, dann lässt Gott dir die Herdplatte extra nochmal warm werden. Das macht er. Und selbst beim vierten oder fünften Mal. Und du kannst dann klagen, oh Herr, meine Hand ist jetzt aber verbrannt, und dann wird Gott sagen, ich bin aber für dich der Vater. Hab ich dir nicht gesagt, Kerl? Es setzt nach dem Tröstungsprozess entweder einen Lernprozess an oder du musst das mit der Herdplatte nochmal machen. Und wenn du deinen Hintern draufsetzen möchtest, darfst du auch das tun. Gott lässt es zu. Es kommt eigentlich nach dem Tröstungsprozess dann der Lernprozess. Das sollte so passieren. Erwachsenwerden passiert auf diese Art und Weise. Bis man dann selber Verantwortung übernehmen kann für andere, für kleine Kinder, die dir dann geschenkt werden. Und wenn du irgendwo hängen bleibst in deinem Entwicklungsprozess, dann wirst du über dieses, ich lege meine Hand auf die Herdplatte, nicht hinauskommen. Es gibt selbst im frommen Bereich Menschen, die immer wieder diese Herdplatte sich anmachen und dann sich wundern, dass sie wieder heiß wird. Tröstungsprozess, ja natürlich, wir können trösten Menschen, die Schmerzen haben und getröstet werden. Und doch sollte dann der nächste Schritt eingeleitet werden. Schau, dass in deinem Leben der Lernprozess, der nächste Schritt kommt. Amen.